Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Wir wollen hier wirklich einen Spieler bauen, der langfristig diesen Markt mitgestalten wird und der auch ein Hafen und ein Zuhause ist für diese unglaubliche Diversität, die wir in unserem Land haben an Lebensmittelprodukten, weil das so viel mehr über uns aussagt. Ich scherze immer, aber so scherzhaft meine ich es gar nicht, dass ich eigentlich nichts kann, außer echt oft aufstehen. Und wenn du dir Unternehmertum anschaust, ist dieses mit Rückschlägen umgehen, mit Unwegsamkeiten umzugehen, schon ein sehr großer Bestandteil der Reise. Und deswegen habe ich vielleicht auch das Glück gehabt, dass ein paar Sachen funktioniert haben, weil eben, dann schüttel ich mich halt und weiter geht's.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von der OrgaTech, der internationalen Leitmesse für Workspace und Contract Solutions. Wenn ihr euch mit New Work, hybriden Arbeitswelten, Digitalisierung oder nachhaltiger Bürogestaltung beschäftigt, dann solltet ihr euch den 27. bis 30. Oktober 2026 jetzt schon im Kalender markieren. 4 Tage lang wird Köln zum Treffpunkt für alle, die die Arbeitswelten von morgen gestalten. Von Architekten und Workplace-Planern über HR-Verantwortliche und Facility-Manager bis hin zu Investoren und Büroeinrichtern. Unter dem Leitthema From Rooms to Relationships steht der Mensch im Mittelpunkt moderner Arbeitswelten. Es wird darum gehen, wie Räume Zusammenarbeit fördern, Beziehungen stärken und Arbeit besser machen. Auf der OrgaTech erwarten euch internationale Aussteller mit innovativen Lösungen für Büros, Hospitality, Bildungseinrichtungen und öffentliche Räume. Ergänzt wird das Ganze durch ein spannendes Programm mit Keynotes, Panels und Best Practices auf dem Wherever, Whenever Work Culture Festival. Die OrgaTech findet vom 27. bis 30.10.26 in Köln auf dem Gelände der Kölnmesse statt, täglich von 9 bis 18 Uhr. Wenn ihr die Zukunft der Arbeit aktiv mitgestalten wollt, dann solltet ihr euch diese Veranstaltung nicht entgehen lassen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Seid auch ihr am Start, ob als Aussteller oder als Besucher. Alle Informationen gibt's auf www.orgatech.de. Ihr findet den Link auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Josef heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo Gabriel, bin schon aufgeregt und freue mich sehr.
Schön, dass du da bist. Bist du auch schon am Schwitzen? Wir haben gerade hochsommerliche Temperaturen hier im Norden zumindest.
Ja, mir ist auch relativ warm. Das würde ich zugeben, aber ich mag das. Aber ich mag die Jahreszeiten auch. Also ich mag kalt, warm, ich mag die Diversität im Wetter.
Ja, jede Jahreszeit hat ja auch so etwas und ich finde auch, warum soll man sich über den Sommer beschweren? Es gibt weitaus Schlimmeres. Ja, wir wollen heute einen schönen Podcast aufnehmen und das ist für dich ja auch nichts komplett Neues, ne? Du bist ja auch schon ein bisschen am Podcasten, ne?
Ein wenig in der großen Hoffnung, dass das, was ich erzähle, noch relevant ist und dass genug Bewegung im Leben ist, sodass ich auch was Neues immer erzählen kann.
Ja, aber du bist ja sehr umtriebig, daher bin ich sicher, werden wir heute auch viel Neues hören und lernen von dir. Und wir starten mal ganz klassisch hier in diesem Podcast, denn es gibt hier eine schöne Einstiegsfrage. Wer hier zum ersten Mal zuhört, dem erkläre ich das auch nochmal. Und zwar habe ich ja 3 Töchter und meine mittlere Tochter, die Mathilda, die in Kürze 13 wird, die spricht hier das Intro ein und stellt meine Gäste kurz vor. Und ich würde auch dich, Josef, bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ich verkaufe Würstchen.
Punkt.
Ja. Nein, ich verkaufe tatsächlich Würstchen. Ja. Ich sage das aus unterschiedlichen Gründen. Ich war ja mal Technologe. Ich habe ja mal Technologiefirmen gegründet. Julex war eines davon, das von Cisco gekauft wurde. Relayer, das von der Minigreave verkauft wurde. Und die Technologen, aus meiner Erfahrung, sind unglaublich selbstbewusst. Und so die Menschen aus dem Handwerk, mit denen ich jetzt zu tun habe, sind sehr bescheiden und bodenständig. Und deswegen finde ich diesen Satz, ich verkaufe Würstchen, sehr, sehr passend.
Ja, es hat auch ein bisschen was von Understatement, finde ich ja. Ich hatte ja mal den Robert Dahl hier zu Gast. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Karls Erdbeer Erlebnisdörfer, der baut diese Freizeitparks in ganz Deutschland und mittlerweile auch in Kalifornien. Und der sagt dann immer, ich bin Erdbeerbauer, obwohl er mittlerweile also ein ganzes Imperium eigentlich aufbaut aus Hotels und Freizeitparks und Merchandise und wie auch immer. Ich find's spannend, denn diese Erklärung hatte ich hier auch noch nicht. Ich verkaufe Würstchen.
Siehst du mal.
Hörst du das manchmal? Nee, es gibt nicht so viele Menschen, die zumindest in der Verantwortung Würstchen verkaufen.
Nee, glaube ich nicht. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Der eine Grund ist, und den kann man, diesen Case kann man absolut aufmachen. Es ist natürlich moralisch, kann man die Frage stellen, ob Fleischkonsum richtig ist oder nicht. Darum ist es per se mal nicht so en vogue wie andere Berufe. Und das, das verstehe ich, akzeptiere ich auch. Das Zweite ist, dass wir ja leider gar nicht mehr so viele Unternehmer in diesem Segment haben. Ja. Und das ist, glaube ich, ein strukturelles und auch volkswirtschaftliches Problem. Von daher, um deine Frage zu beantworten, Gabriel, ich treffe nicht viele Menschen, die auch Würstchen verkaufen. Und ich wahrscheinlich noch am meisten, ne, von allen, die heute zuhören.
Das wollen wir jetzt aber nochmal herausfinden, wie du dazu gekommen bist. Denn du hast wirklich einen ganz interessanten Background, der ja uns in ganz andere Ecken führt. Vielleicht starten wir mal ganz vorne. Wo geht deine Story los?
Ich habe sehr früh mit Unternehmertum Berührung gehabt, von meinen Eltern aus. Meine Eltern hatten eine Bäckerei in einem Vorort von München, also nicht mehr S-Bahn-Gebiet, schon ein bisschen weiter. Hausham hieß der Ort. Und da bin ich aufgewachsen bei lauter wunderbaren Gerüchen. Es ist also wirklich so ultra romantisch, wenn ich das mal so sagen darf. Also sehr, sehr schön. Frisches Gebäck, und habe meinen Papa da sehr früh immer in der Backstube arbeiten sehen. Die Insolvenz dieses Betriebs dann hat aber diese romantische Szenerie, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, jäh beendet. Der Betrieb ging also leider pleite. Und damit haben wir auch das Haus verloren, in dem wir dort gewohnt haben.
Ist ja eine Katastrophe in der Sekunde, ne?
Ja, das stimmt schon. Also definitiv, und für meinen Papa war das, glaube ich, ganz, ganz schlimm, wenn du dann für deine Familie nicht mehr sorgen kannst. Und der ist aber ein unglaublich toller Mensch und wahnsinnig fleißig, hatte dann ganz viele Jobs, um uns da über Wasser zu halten. Was für ihn war das wirklich, wirklich hart, emotional und finanziell. Für mich eher retrospektiv. In dem Moment als Kind entwickelst du da so eine Art Schutz oder Ignoranz. Ich weiß nicht, wie man das am besten nennt. Aber wenn ich das mit einem Satz zusammenfassen müsste, so zurückschauen, kann ich sagen, Kinder können sehr gemein sein. Und habe dann in der Schule oft Pleitegeier und sowas gehört. Und bin aber retrospektiv da sehr dankbar dafür, weil mich das sehr widerstandsfähig und resilient gemacht hat. Und so ging es aber los.
Also es hat dich so ein bisschen herausgefordert?
Herausgefordert, weiß ich nicht, könnte man so sehen, aber abgehärtet.
Okay.
Oder wenn man es härter formuliert, teilweise zerstört. Also der Mensch, der ich heute bin, der hat Seiten, die können sehr, wie soll ich sagen, will nicht hart sagen, aber es ist halt nicht mehr so ganz einfach, mich umzuwerfen. Und das kommt ja mit Kosten. Ja, und das sind Kosten, die da entstanden sind, die aus diesem Schutzmechanismus dort entstanden sind.
Ja, ja.
Aber es hat mir ein wunderbares Geschenk gemacht und mir die Tür in die Selbstständigkeit geöffnet. Hab dann angefangen, so bei einem Vermessungsamt zu arbeiten, habe so Kanaldeckel hochgehoben und die Höhe des Fäkalflusses gemessen. Hat auch nicht jeder gemacht.
Nee, habe ich auch noch nicht gehört.
Na, kann ich mal einführen im wahrsten Sinne des Wortes. Das eigentlich unglaublich genossen, weil ich da Geld verdient hat und mir so mein eigenes, weil ich draußen war und eben ein bisschen Geld hatte, um eine kleine Einzelfirma dann zu gründen. Hab dann zwei kleine Firmen gemacht, die beide so im Bereich Cybersecurity waren, bisschen Software, bisschen Beratung, so in dieser Richtung, also die ersten kleinen Schritte gemacht. Und das lief dann ganz gut und hat mich sehr beglückt. Hab dann meinen Eltern ein Haus kaufen können. Das war ganz, ganz toll. Und ist wahrscheinlich
das. Aber das ist ja schon eine sehr große Sache, Josef. Das erzählst du jetzt so nüchtern. Das muss doch ein toller Moment gewesen sein. Nimm uns doch mal mit rein. In dem Moment, wo du das erklärt hast, ich habe da jetzt dieses Haus gekauft. Hast du das als als kleine Überraschung präsentiert. Ich meine, das ist eine Riesensache dann.
Also es ist mit Sicherheit das Emotionalste, was mir auf meiner unternehmerischen Reise jemals passiert ist und das jemals passieren wird. Dieser Moment wird auch nie mehr kommen.
Ja.
Und da habe ich eine große Dankbarkeit für diesen Moment. Ja? Und diese Dankbarkeit ist wahrscheinlich größer als die Dankbarkeit meiner Eltern. Weil was ich da vorhin erzählt habe, wie mein Papa gearbeitet hat und wie unglaublich hart es für ihn war und welche Resilienz er eigentlich bewiesen hat, das nötigt mir bis heute enormen Respekt ab. Und
er hat das vorgelebt sozusagen, ne, für dich.
Ja, und zwar vorgelebt, ohne es zu beschreiben. Also nicht darüber gesprochen. Wir leben ja heute in einer Welt durch Social Media getrieben, in der wir über das Gute oder vermeintlich Gute immer sprechen müssen, was wir denn.
Wir sprechen erstmal drüber und dann leben wir es vielleicht danach. Vielleicht.
Oder auch nicht. gucken wir mal, ja. Und ja. Das war bei meinem Papa anders, ne? Also der hat einfach gearbeitet wie ein Tier. Also ich weiß nicht, ob ich diese Wertschätzung in Worte fassen kann und diesen Respekt. Und deswegen war das sehr, sehr emotional für mich. Aber auch nur ein Moment, weil ich schon durch diese Erfahrung auch ein sehr getriebener Mensch bin. Und weil ich glaube sehr daran, dass wenn du dir Ziele setzt, dass, und diese Ziele haben eine große Ambition, dass du einfach härter arbeitest als Mensch und mehr erreichen kannst, als wenn du zu soft mit dir umgehst. Das ist auch so eine Zeitgeistkritik, die ich zurzeit habe. Wir sind nicht mehr ambitioniert genug und uns selbst gegenüber nicht mehr hart genug. Wir sind viel zu weich uns gegenüber. Und ich glaube, wenn du hart dir gegenüber bist und ambitionierte Ziele setzt, erreichst du ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie erreichst, einfach höher. Und deswegen habe ich, als ich in die Selbstständigkeit bin, in diversen kurzen Gesprächen mit meinem Papa, ausschließlich mit meinem Papa, schon auch gesagt, also ich reiß das hier schon. Und deswegen war dieser Moment nicht so, als ob ich dann überrascht aufgewacht wäre, oh, jetzt kann ich etwas zurückgeben, sondern es war ein Ziel. Und es war ein Meilenstein auf dieser Reise, auf die ich mich begeben habe. Das soll die Emotionalität und die Besonderheit nicht wegnehmen, aber ich hatte dieses Ziel und dann war es schön, das zu erreicht zu haben, aber dann ging es auch danach weiter.
Du hattest schon weitere Ziele in Aussicht.
Ja, genau. Ja.
Aber lass uns nochmal bitte über diese Kritik sprechen, die du geäußert hast. Ich teile die durchaus. Ich finde es interessant, weil viele gerade sehr unzufrieden sind und gleichzeitig sind sie zu schnell zufrieden mit Dingen, weil sonst würden sie ja ändern, ne? Das ist doch eigentlich paradox.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dieselbe Wortwahl wählen würde. Man könnte auch schizophren sagen, ja, aber das wäre wahrscheinlich zu polemisch. Es passt aber auf jeden Fall nicht zusammen. Ja, wir haben, glaube ich, unterschiedliche Herausforderungen, die da kommen. Und als absolut positiv denkender Mensch versuche ich dann danach die positive Klammer drum zu bekommen. Aber du hast eine relativ schnelle Zufriedenheit. Das merkst du. Und es ist per se ja menschlich nachvollziehbar. Also wenn du sagst, du liebst es als Freiberufler, wie nennt man die digitalen Nomaden, einfach als Freiberufler in schönen Orten der Welt zu leben, dann kann ich diesen Gedanken grundsätzlich nachvollziehen und auch eine gewisse Sympathie haben. Er beißt sich allerdings mit einer großen gesellschaftlichen und Systemkritik, finde ich. Ja, weil du kannst auf der einen Seite nicht sagen, ich überzeichne absichtlich, ich trinke meinen Pina Colada am Strand und lebe ein von der Gesellschaft eigentlich entkoppeltes, sehr, sehr gutes Leben, ob meiner Digitalfähigkeiten als Beispiel. Aber das, was in meinem Land vorgeht, ist im höchsten Maße skeptisch und ich bin unzufrieden. Aber ich pack's nicht an und leiste keinen Beitrag. Da fehlt mir die Brücke zwischen diesen. Beides ist in Ordnung aus meiner Sicht. Na, du kannst.
Ja, und wir sind ja in Deutschland irgendwie schon auch alle sehr individuell unterwegs. Jeder guckt dann doch irgendwie auf seine Geschichte. Aber verbunden sind wir im Meckern auf hohem Niveau.
Genau.
Und ich höre das immer wieder von Leuten, die zum Beispiel nach Japan fahren. Das ist noch eins meiner Ziele, da mal hinzufahren. Da gibt es irgendwie offensichtlich eine andere Vorstellung von Gemeinwohl und gemeinsame Idee von, wir kriegen das ja alles hin, jemand nimmt Müll von der Straße, damit jemand anders eine saubere Straße hat. Es ist etwas anderes und ich frage mich, ob wir nicht gesellschaftlich auch irgendwie mehr dahin kommen, dass wir so eine Aufbruchsstimmung hinbekommen. Das ist ja etwas sicherlich, womit du dich als Unternehmer auch beschäftigst, als jemand, der auch positiv denkt. Was glaubst du, wie könnten wir da gesellschaftlich mehr hinkommen? Also weg vom Meckern hin zum Machen.
Ja, beim Meckern bin ich skeptisch, Gabriel, aus zwei Gründen. Das eine ist, wir Deutsche sind unglaublich gut darin, Herausforderungen zu sehen. Also ich sage immer, und den Satz habe ich schon des Öfteren benutzt, also die Redundanz bitte ich zu entschuldigen. Aber wenn du ein Geschäftsmodell hast und irgendwo auf der Welt nach jemanden suchst, der die eine Schwäche deines Geschäftsmodells findet, dann rede mit einem Deutschen. Ja, er findet sie. Ja, und er versucht, dich mit aller Kraft da rauszureden. Aber das führt dazu, dass diese Reise zur Perfektion uns auch zu dem Land gemacht hat, industriell, das wir sind.
Die Ingenieure, ja.
Genau. Mhm. Also man kann das positiv interpretieren. Aber man kann es eben auch, wenn der Skepsis und dem Meckern keine Aktion folgt, dann habe ich ein echtes Thema. Ja? Mhm. Weil ich finde, wenn du, das hat mir mal ein Journalist gesagt, den ich sehr schätze, wenn du dich im Hinterzimmer ärgerst und meckerst und dich aber nicht gesellschaftlich engagierst, dann verwirkst du das Recht zu meckern. Und da finde ich ist was dran. Da ist wirklich was dran. Ja? Weil nicht jeder muss sich öffentlich engagieren oder anpacken, aber dann finde ich, hast du auch nicht das Recht, dich zu beschweren. Weil es ist zu einfach.
Ja?
Und jetzt hast du Japan angesprochen. Als wir Julex hatten, hatten wir ein kleines Büro in Japan mit, ich glaube, nicht über 10 Mitarbeiter. Ich weiß es nicht mehr genau.
Aber du hast das Land kennengelernt.
Lieben gelernt. Ja. Und genau wegen diesen Punkten, die du angesprochen hast, also die Sauberkeit, wir hatten bei Relayer, dann später hatten wir in unserem Culture Statement, hatten wir sind keine Primadonnas und wir räumen unseren eigenen Scheiß weg. Ja, also eigentlich eine Frage der Erziehung, aber ich glaube, dass das wichtig war, einfach das auch nochmal zu unterstreichen. Ist etwas, das du in einem japanischen Kulturstatement nicht explizit nochmal erwähnen müsstest, weil das Teil der gesellschaftlichen DNA ist. Was sie aber auch haben, was wir auch mal hatten, ist diese brutale Arbeitsmoral. Ja, das macht die Japaner aus. Man könnte argumentieren bis zu einem gewissen ungesunden Maße. Das würde ich mitgehen.
Gibt es da nicht den Tod durch Überarbeitung auch?
Ja, du hast du hast die höchste Selbstmordrate aus der Arbeit heraus, weil die Leute eben so einen extremen Druck verspüren. Von innen heraus, aber eben auch externalisierten Druck. Also das heißt, darum ist es ungesund. Es gibt ja irgendwo so einen Mittelweg. Der muss dich ja nicht gleich ins Schwert stürzen, wenn der Zug 2 Minuten zu spät kommt. Aber zu sagen, ja, mein Gott, die kommen jetzt alle eine Stunde zu spät, ist halt jetzt so, ist auch nicht der richtige Weg. Ja, irgendwo zwischen Schwert und Aufgabe gibt's einen Weg.
Es gibt auch diese Netflix-Doku über diesen Sushi-Meister, der so diese Craft so perfektioniert und mit seinem Handwerk sozusagen dafür sorgt, dass das wie eine Kunst ist und dass alle Kunden total happy und glücklich sind und ist jeden Tag neu dabei und gibt dann allerbestes. Und da habe ich schon von vielen Gästen auch gehört, war das so eine große Inspiration, weil da diese Hingabe auch ist. Ambition und auch Hingabe.
Und weißt du, warum dieser Punkt, Gabriel, so wichtig ist? Weil er ihm selbst, jetzt werde ich kurz neudeutsch, er gibt ihm Purpose. Mhm. Also der muss nicht morgens aufstehen und sagen, boah, der stinkende Fisch schon wieder und wieder 12 Stunden, sondern er merkt, wie gut er selbst ist und wie viel besser er dennoch wird in Nuancen und wie sehr ihn die Menschen schätzen und wertschätzen und das, was er macht, für besonders halten. Und daraus zieht er quasi so eine intrinsische Eigenbestätigung und dann im Umkehrschluss Glück. Und das ist doch eigentlich wunderschön, oder?
Finde ich auch. Also er dient den anderen. Er empfindet, glaube ich, Glück auch aus dem Dienen heraus. Ich mache das für euch. Ja. Ja. Da sind wir nochmal wieder bei euren Software- und Tech-Unternehmungen. Kannst du uns nochmal beschreiben, was ihr da alles gemacht habt, bevor wir dann die Brücke schlagen zum Fleisch?
Gerne. Also bei Julex war es so, dass wir Energiemanagement gemacht haben über Software. Das war so die Zeit, als die ersten Rechenzentren auch Klimaanlagen hatten, die über das Internetprotokoll, das ist das, wie wir heute kommunizieren, also das IP-Protokoll, ansprechbar und kommunizierbar waren. Die ersten Gebäudeleitsysteme waren über das Internet, was wir heute gang und gäbe ist, waren ansprechbar, und wir haben ein Stück Software geschrieben, das quasi die Auslastung einer Infrastruktur, Gebäude, Rechenzentrum oder Peripheriegeräte wie Laptops, Telefone, Drucker, gesteuert hat, und vereinfacht gesagt, wenn keiner im Büro war, Telefon aus, Laptop aus, Drucker aus, Licht aus, und haben da so eine hochskalierende Software geschrieben, die einen damals neuartigen Ansatz in der Architektur hatte, so dass sie in großen Infrastrukturen sehr, sehr schnell Anwendung finden konnte. Und hatten dann das Glück, dass das nach wenigen Jahren, ich glaube 3 oder sowas, für ein bisschen über 100 Millionen von Cisco gekauft wurde. Und
das muss ja auch ein krasser Meilenstein gewesen sein.
Also es war ein krasser Meilenstein aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Der erste ist, dass Cisco für mich eine unglaubliche Erfahrung war. Ich habe viele tolle Menschen dort kennengelernt, mit denen ich heute auch noch investiere. Sind von der Kultur her ein Unternehmen, das nah an deinem Sushi-Chef ist. Also wirklich immer sehr nah am Kunden und für den Kunden das Richtige tun. Das hat mich sehr geprägt und geformt. War dann auch schön, dass, als ich dann Relayer machen durfte, dass Cisco auch gleich mit investiert hat. Das fand ich eine sehr, fand ich wertschätzend und schön und dankbar, weil die Reise nicht geendet hat, sondern sie ging noch ein bisschen weiter, halt unter einer anderen Überschrift. Ich weiß aber, dass du auf das Finanzielle angespielt hast. Und das war etwas, was ich gelernt habe, dass diese Dämonen, die ich in mir trage, und diese Getriebenheit, dass die leider durch das Finanzielle nicht weggehen. Also ich hatte die große Hoffnung, dass, wenn genug Geld da ist, und genug ist ein unglaublich subjektiver Begriff,
der, dann ist schon genug.
Genau. Und meistens ist es niemals genug, leider. Ich wende das nicht auf mich an, ich sage das jetzt im Allgemeinen. Aber ich hatte die Hoffnung, dass, wenn ein bestimmtes, also nehmen wir das mal einen Sockelbetrag, wenn der da ist, dass ich eine Leichtigkeit spüren würde, dass ich glücklich wäre.
Das ist ja die Hoffnung auch, weshalb sehr, sehr viele Menschen reich werden wollen, weil sie hoffen, dann glücklicher zu werden. Aber es gibt, glaube ich, auch eine Studie, die sagt, dass man bis oder ab einem gewissen Betrag nicht mehr glücklicher wird, sondern es geht dann eigentlich darum, dankbar für Dinge zu sein.
Das würde ich unterschreiben. Ja. Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Facetten. Das eine ist, du siehst Unternehmer, die ein Unternehmen gründen und die das Glück haben, dass es finanziell funktioniert, und wenn es dann ein neues Zuhause findet, die dann aufhören. Und das finde ich wunderbar. Ja. Das ist schön und richtig und für deren Lebenssituation passend. Bei mir ist es allerdings so, dass zwei andere Sachen zum Tragen kommen. Das eine ist, ich bin wahrscheinlich kaputter als viele andere. Ja. Deswegen ist es bei mir nicht so. Und diese Getriebenheit ist jetzt Teil von mir. Ja, ich war mal eine Zeit lang in Rente. Das war ganz grausam.
Wie lange?
War Jahre. 5. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber viele, viele
Jahre. Was hast du gemacht an der Zeit?
Investiert. Ja, das war nach Relayer. Bei Cisco war ich 2 Jahre, Julix-Integration, Relayer waren 3 Jahre. Dann vielleicht noch mal kurz erklären, was Relayer gemacht hat, weil wir jetzt ein bisschen gesprungen sind. War ein IoT-Startup, das im Endeffekt Maschinen aus dem produzierenden Gewerbe mit dem Internet verbunden hat, sodass du die Maschine als Service anbieten kannst. So, und als für dieses Unternehmen haben wir 300 Millionen bekommen. Und danach habe ich auf externe Stimmen gehört, und die externen Stimmen haben gesagt, irgendwann musst du mal aufhören. Und so bin ich zur Rente gekommen. Und habe dann quasi nur noch investiert, und das war eine ganz schlimme Zeit für mich. Also das mag ich jetzt nicht, dass mir das negativ interpretiert wird. Mir ist schon klar, welch besonderes Leben ich leben darf. Aber es hat nicht zu meiner Zufriedenheit beigetragen, weil ich ein Unternehmer bin und ein Operator bin. Und wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir meine Sinnhaftigkeit, die dein Sushi-Koch hatte. Und deswegen ist es bei mir mittlerweile so, dass ich mich gut kenne und dass ich weiß, dass das Geld mir nicht so wichtig ist, sondern dass dieses an Ideen arbeiten, mit Menschen arbeiten, konträre Ideen zum Erfolg zu bringen, dass das der Teil ist, der mir Bestätigung und Sinnhaftigkeit gibt. Und als ich diesen Teil, das ist eigentlich das Positive an diesem fehlgeschlagenen Rentenexperiment, dass ich das jetzt weiß und jetzt kann ich mit einer Leichtigkeit eben nach meiner technologischen Karriere mich einem anderen Segment des Contraires widmen und habe da ganz, ganz viel Freude und auch Selbsterfüllung dabei.
Also hast du ein Stück weit auf deiner Reise auch etwas über dich selbst herausgefunden, nämlich was du machen möchtest und was vielleicht auch nicht. Und dass du eher dieses Aufbauen magst, anstatt dieses Fertigsein offensichtlich. Der Weg ist das Ziel.
Genau, ja. Der Weg ist das Ziel, ist ein bisschen arg gebraucht, dieses Statement, aber es trifft absolut zu. Und dieses Getriebensein dann auch positiv zu verstehen. Ja, das ist ja auch ein Geschenk, weil ich dadurch eine große, wenn du so willst, Kondition habe. Ich scherze immer, aber so scherzhaft meine ich es gar nicht, dass ich eigentlich nichts kann, außer echt oft aufstehen. Und wenn du dir Unternehmertum anschaust, ist dieses mit Rückschlägen umgehen, mit Unwegsamkeiten umzugehen, schon ein sehr großer Bestandteil der Reise. Und deswegen habe ich vielleicht auch das Glück gehabt, dass ein paar Sachen funktioniert haben, weil eben, ich sag, dann schüttel ich mich halt und weiter geht's.
Also du sagst, du bist immer wieder aufgestanden, das heißt, du bist auch schon ein paar Mal umgekippt. Gab es auch Momente, wo du es echt schwer hattest, aufzustehen wieder?
Ja, viele. Die unterschiedliche Herausforderungen, die ich da gehabt habe, mit einer unterschiedlichen Signifikanz, die mich dann dazu gebracht hat, vielleicht ein bisschen zweimal durchzuschnaufen, bevor ich aufstehe, und vielleicht das Ganze mit konkreten Beispielen. Ich hatte meine Firma, arbeite sehr gern oder habe viel gearbeitet mit Venture Capital, also mit Risikokapital, und da hast du manchmal die Herausforderung, dass Wachstum wichtiger interpretiert wird, ob es dann so ist, weiß ich nicht, als Profitabilität. Und da war mein Unternehmen, das ich hatte, das ein Vertrag für einen Exit, ein Termsheet schon unterschrieben hatte, und das kam dann nicht zum Tragen, und da war dann, ich kann dir die Zahl nicht mehr sagen, weil es so lange her ist, das Unternehmen hatte viele Mitarbeiter und eine hohe Burnrate, und da war kurz vor Unterschrift eines Deals, ist mir zweimal schon, also einmal bei einer Finanzierungsrunde und einmal bei einem Exit passiert, kam dann ein Nein, was selten ist, aber halt irgendwie dazugehört. Waren keine unterschriebenen Kauf- oder Investmentverträge, sondern Absichtserklärungen.
Ne? Ja.
Aber da saß ich sehr, sehr lange auf einem Stuhl bei mir in der im Wohnzimmer und habe sehr, sehr lange nachgedacht, wie ich mit dieser Situation umgehe. Und das, ich sag das, dass es 24 Stunden waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 24 Stunden auf diesem einen Stuhl saß, aber verbildlicht, es kam mir so vor, saß ich da sehr, sehr lange. Und also, okay, wie gehst du damit um? Und da habe ich dann zu deiner Frage, da ist sehr lange gebraucht, eben einen Tag, und habe dann mich geschüttelt und habe gesagt, das ist dann der Vorteil, wenn du Glück hattest unternehmerisch und noch Liquidität hast, dass du, okay, ich gehe mit dem Beispiel voran und ich führe die neue Finanzierungsrunde an. Ja? Mhm. Und das hatte dann, das sendet ja ein Signal an Mitinvestoren, sagen, okay, entweder ist er völlig gaga, oder er sieht was wir nicht sehen, aber unabhängig davon geht er voran.
Das ist das Signal, ne?
Ja, und das ist jetzt so ein bisschen auf Neudeutsch interpretiert, kann man sagen, als Leadership. Ja. Ja, du läufst voran, und wenn du dann das Glück hast, dass dir Leute folgen, dann kann da was draus werden. Also das war so ein Moment zum Beispiel, wo ich mich schon geschüttelt habe.
Ja. Und wie kam es dann zum Würstchen-Thema?
Du, aus meiner gescheiterten Rentnerexistenz sind ja sehr viele Investments entstanden. Und da habe ich in ganz viele unterschiedliche Themenbereichen investiert, von Hospitality über Software, logischerweise viel zu ganz unterschiedlichen Bereichen. Eins davon auch in Lebensmittel, allerdings nur in alternative Proteine, um es technisch auszudrücken, eher näher am Volksmund, kannst du sagen, vegane und vegetarische Produkte. Und aus unterschiedlichen Gründen, einer, das muss ich selbst reflektiert schon sagen, ich bin da das erste Mal und einzige Mal in meinem Leben auf so einen Hypezug aufgestiegen. Mhm. Das war damals ultra en vogue, das war so die Zeit als Beyond Meat mit Impossible Burger eine gewisse große öffentliche Aufmerksamkeit hatte.
Ich erinnere mich.
Da habe ich mich leiten lassen, was nicht gut ist und was auch eine schöne Lernerfahrung war. Und da habe ich sehr, sehr viel Geld, also viele, viele Millionen da in dieses Segment investiert. Und das ist eigentlich alles kaputt. Und da ich ja arbeitslos war, hatte ich die Zeit, also okay, dann beschäftige ich mich jetzt mal mit den Gründen des Scheiterns dieser Investments. Und weil gescheiterte Investitionen können ganz viele Gründe haben. Einer ist, das weiß ich, ob meiner eigenen Reise, wie viel Glück immer dazu gehört. Das darf man nie vergessen. 99% des Unternehmertums ist Glück, aber Glück findet auch den Fleißigen. Also es gibt eine gewisse Wechselwirkung. Aber das kann ich ja bei einer Investmententscheidung nicht vorhersehen, also muss ich das rausnehmen.
Also es geht um Konstellationen, ne? Von verschiedenen Dingen, die zusammenkommen müssen zu einem richtigen Zeitpunkt.
Genau, ja. Und die kannst du, diese Konstellation, wenn du das so formulieren willst, die kannst du schon beeinflussen und dadurch quasi dein Glück erzwingen. Ja, aber du brauchst einfach auch Glück dazu. Und also wenn du jetzt irgendwie als Trump in den Konflikt, um es vorsichtig zu formulieren, mit dem Iran gegangen ist, wenn du vorher gesagt hast, ich sehe eine große Wachstumschance in Immobilien im Mittleren Osten, dann steht die Konstellation gegen dich. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber daran kann man es so ein bisschen an einem externen Faktor erkennen.
Der Gazastreifen sollte doch auch nochmal ein Immobilienparadies werden, ne? Aber das an anderer
Stelle. Ich glaube, da bräuchte man ein Glas Wein, um das auszudiskutieren. Ja, ja. Ich habe mir die Gründe des Scheiterns angeschaut. Ne? Also habe ich, hat es was mit dem Team zu tun? Hat es was mit den Produkten zu tun?
Oder Josef? Machst du das? Guckst du dir das ganz alleine an? Gräbst du dich rein oder spielst du da Ping-Pong mit jemandem? Also bist du da im Sparring? Wie gehst du da vor, wenn du Dinge analysierst?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil sie mich mittlerweile, diese Arbeitsweise mich sehr definiert. Also ich bin sehr detailliert und versuche sehr strukturiert zu sein. Also ich glaube sehr daran, wenn wir zwar jetzt ein Business-Meeting hätten, würde ich mit dir sprechen, würde danach das Gespräch handschriftlich zusammenfassen und würde danach das Gespräch digital zusammenfassen. Ich halte, also deswegen ist sowas wie ein AI-Übersetzer oder so transkriptiert über AI ist ganz, ganz schlimm, weil du unterschiedlich internalisierst. Ne? Gespräch, handschriftlich, dann nochmal digital selbst aufschreiben. Dadurch verdaust du dieselbe Information dreimal. Ja. Und so gehe ich da vor. Also ich setze mich mit Dingen auseinander, schreibe sie auf, fasse es dann nochmal zusammen. Das ist ein Weg. Das zweite ist, ich hatte ja viel Zeit und habe mich da mit vielen Menschen, die ich kennenlernen durfte, die in der Lebensmittelbranche führende Unternehmen leiten oder Unternehmer waren, die habe ich über ganz andere Wege mal kennengelernt. Charity als Beispiel oder über Wirtschaftstreffen und konnte die dann fragen, ohne dass die befangen gewesen wären, weil ich war ja nicht in dieser Branche. Und das ist dann das Ping-Pong, das du angesprochen hast, das Sparring oder den Austausch. Mhm. Und dann ist das in mir gereift. Es war ein sehr langer Prozess, ein Jahr, vielleicht zwei. Nicht fulltime, aber immer wieder. Und er sagt, Mensch, ist total interessant, dass es wenig oder kaum Unternehmen gibt, die es geschafft haben, die Lebensmittelbranche von extern wirklich zu verändern. Also dieses Thema der Disruption, dass du in Technologie, mit dem ich aufgewachsen bin.
Ja.
Du baust eine Technologie und die Technologie disruptiert, also zerstört, das übersetzt man falsch, zerstört einen Markt, ein neuer Markt entsteht und den kapitalisierst du mit deinem Angebot, das zum neuen Markt passt. Und das gab's in der Lebensmittelbranche nicht. Also wenn ich jetzt irgendjemand mal frage, was war denn die letzte große Innovation von außen in der Lebensmittelbranche, die funktioniert hat, also nachhaltig?
Ja, die Rügenwalder-Geschichte würde mir da so ein bisschen einfallen. Ich weiß nicht, ob es eine Disruption ist.
Ja, aber das ist der Punkt. Die war nicht von außen.
Hm. Ja.
Ja. Sie war von innen. Und deswegen, es gibt vielleicht ein, zwei Beispiele, wo das passiert ist, aber sie sind überschaubar, diese Beispiele. Und es liegt daran, dass dieser Lebensmittelmarkt zu irre groß ist, völlig wirklich wahnsinnig groß und gleichzeitig so wahnsinnig schwierig und so, und oftmals auch von Skaleneffekten bestimmt. Das ist eine gewisse Infrastrukturkostenbasis, die du einfach hast, Produktion, nicht die höchsten Margen und eine unglaublich große Verpflichtung der Qualität gegenüber. Na, du kannst jetzt nicht wie bei Software sagen, ja, es wird schon irgendwie das Bananenprodukt ist reif beim Kunden. Das machst
du exakt. Meldet uns die Bugs bitte.
Genau, das machst du exakt einmal und dann sperrst du halt zu.
Ja.
Und daraus ist die Hypothese entstanden, wenn du den Markt wirklich aufbrechen magst, musst du ihn von innen aufbrechen, nicht von außen. Also wie komme ich denn jetzt in den Markt rein als Nicht-Marktteilnehmer? Und dann ist eine zweite Erkenntnis in mir gereift, die ich wir hatten vorhin über den Journalisten gesprochen, der mich ermahnt hatte, dass ich mich nicht beschweren darf, wenn ich mich nicht engagiere. Ich habe mit der Sana Röser dann eine Initiative gegründet, Unternehmer in Bewegung, wo wir versucht haben, vor der letzten Bundestagswahl die Wichtigkeit der Unternehmer in der Rolle unserer Gesellschaft, gesellschaftlich, volkswirtschaftlich, nochmal mitzugeben, dass man die Unternehmer, speziell die Kleinen, dass man die nicht vergisst. Und aus dieser für mich sehr wertstiftenden Arbeit bin ich darauf gestoßen, wie viele mittelständische Unternehmen auch und im Speziellen in der Lebensmittelbranche keine innerfamiliäre Nachfolge haben.
Mhm.
Normalerweise werden diese Unternehmen von Generation zu Generation weitergegeben und aus unterschiedlichen Gründen passiert das nicht mehr. Eins ist, kleinere Unternehmen tun sich in dieser hochregulierten Welt immer schwerer. Na, wenn Nestle dieselben Regularien zu erfüllen hat wie du als 100-Mann-Unternehmen, kann Nestle das halt anders schultern, als du das kannst. Ist ein Beispiel. Und dann wollen aber viele der Kinder, die haben dann studiert, die wollen dann eher anderen Ideen nachgehen. Das ist auch völlig legitim, weil es ja ein harter Job ist. Und dadurch entsteht dort ein Nachfolgeproblem.
Ja.
Das ist, wenn ich jetzt das kombiniere, die Erkenntnis, dass ich Märkte nur von innen aufbrechen kann und der Möglichkeit, über Nachfolge mir eine große Substanz in den Markt zu schaffen, über die ich dann agieren kann, dann habe ich eigentlich eine ganz spannende Kombination, die die Leute von innen nicht machen können, weil sie einen Rucksack haben, bestehenden Cashflow und von dem Markt geprägt sind. Das bin ich ja nicht, weil ich bin ja Externer. Ich habe null Ahnung und das ist ein Segen. Weil wenn ich keine Ahnung habe, kann ich nicht alles so machen, wie man es immer gemacht hat, weil ich das nicht weiß.
Kannst es nüchtern analytisch betrachten sozusagen.
Ja, und von einem weißen Blatt Papier aus. Aber dennoch mit einer großen unternehmerischen Substanz und Erfahrung und Zugängen und Expertise. Und so ist Nucci United entstanden, mein neuestes Unternehmen, und seitdem verkaufe ich Würstchen.
Wie hat dein Umfeld reagiert?
Fassungslos.
Ist aber auch ein geiler Einstieg, ne?
Absolut. Ich glaube, der Party ist das. Weißt du, wenn ich irgendwo bin, was machst du? Das ist so schön.
Ja.
Weil wenn ich früher auf einer Party war, bin ein Softwareunternehmer.
Ja.
Bin ein geiler Typ. Dann hast du viele, viele Gespräche. Ich erzähl mir und Software, das war ja neu alles damals.
Ja.
Und wenn ich verkaufe Würstchen, du hast viel mehr Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen auf so Partys. weil die meisten Menschen das nicht so spannend finden.
Aber wiederum wahrscheinlich doch, weil da muss ja mehr dahinter sein, wenn der das so kurz anteasert.
Ja, die Kausalität, die viele im ersten Moment nicht sehen, ist, dass ich nie Softwareunternehmer war, sondern Unternehmer. Und dass ich versucht habe, unternehmerische Möglichkeiten zu sehen und nach Werkzeugen gesucht haben, die mir dabei geholfen haben, mein unternehmerisches Ziel zu erreichen. Und das war halt Software. Aber dieselbe Logik trifft jetzt auch zu. Ich sehe ein unternehmerisches Ziel oder eine Möglichkeit, baue dann ein Zielbild auf, und baue ein Unternehmen darum. Und als CEO hast du aus meiner Sicht ganz, ganz wenige Aufgaben. Du musst dieses unternehmerische Zielbild definieren, musst daraus eine Art Blaupause bauen, wie du das Unternehmen bauen willst. Und dann musst du dafür sorgen, dass du eine Organisation hast, die dieses Unternehmen bauen kann. Und im Idealfall ist es eine gesunde Organisation, die besser performt als deine Peergruppe im Markt. Und dann wirst du ein erfolgreiches Unternehmen bauen. Und diese Logik ist universell und völlig agnostisch zum vertikalen Markt, in dem du dich bewegst.
Ich habe im Dänemark-Urlaub jetzt die Biografie von Bob Iger gelesen, der als CEO bei Disney an Bord kam, nachdem der zuvorige CEO, ich glaube, 15 oder 20 Jahre das Ding geleitet hat. Und Bob Iger musste dann seine Vision von einem neuen Disney, was sich gewissermaßen auch neu erfinden musste, weil die Welt dann digitaler wurde, das musste dem Board verkauft werden, die ja schon auch ein bisschen kritisch waren. Und dann hat er 3 Punkte aufgestellt, dann hat er am Ende Pixar gekauft, mit Steve Jobs noch verhandelt, also auch viele Risiken eingegangen, Verantwortung übernommen. Alles so Dinge, die man ja sich auch an anderen Stellen viel mehr wünschen würde von den Menschen, ne?
Du, absolut. Und jetzt bringst du einen Punkt auf, den ich nochmal gerne in das Scheinwerferlicht stellen würde, weil du viele der Fragen, speziell unternehmerisch, die man sich stellt, die im ersten Schritt verrückt aussehen, kommen verrückt rüber, weil sie konträr sind, weil sie risikobehaftet sind, weil sie gegen die, nennen wir das mal, gegen die aktuelle Strömung, in dem das Unternehmen unterwegs ist, gehen. Und wenn du dir aber die Unternehmen anschaust, die nachhaltig erfolgreich waren und immer noch sind, dann wirst du diese Brüche in der Logik immer wieder sehen. Da gibt's viele, viele Beispiele, und ich will dich und deine Hörerschaft nicht damit langweilen, aber das bekannteste ist wahrscheinlich dieses, es ist immer noch Tag 1 von Amazon. Na, das kennen viele, sagen, es ist immer noch der erste Tag und wir müssen immer noch dieselben Risiken eingehen und sehr disruptiv sein. Mhm. Und jetzt hast du Disney angesprochen, und das finde ich eine wunderbare Geschichte, weil als Walt Disney gegründet hat und als er nach 2 gescheiterten Karrieren als Comiczeichner aus den USA er nach Kalifornien zu seinem Onkel gezogen ist, um dort mit einer großen Chuzpe als Anfang 20-Jähriger zu sagen, da entsteht das neue Medium Film, ich werde Regisseur, dann damit auch gescheitert ist. Wie der Disney gebaut hat, ist ultra interessant, weil Disney ja dann mit den Comics und dann den Verfilmungen, diesen Kurzverfilmungen der Comics, die erste erfolgreiche Basis gebaut hat, dann aber in der Rezession und dem Streik der Disney Film Studios pleite war und er quasi gegangen ist sich neu entwickelt hat und gesagt hat, okay, dann baue ich jetzt Freizeitparks, weil er gerne mit Miniatureisenbahnen gespielt hat. Und er hatte aber die Kohle nicht, Disney wollte es ihm nicht finanzieren, und hat ja unglaublich kreative Wege gefunden mit Bank of America und mit ABC als erste Fernsehstation, die neue
Wege. Und
der Wege.
Bob Iger war nämlich bei ABC, und ABC wurde dann von Disney gekauft. Also man war auch schon so ein paar Risiken, Anführungszeichen, eingegangen, aber Bob Iger, und das sagt er eben in dem Buch auch sehr schön, The Ride of a Lifetime, kann ich sehr empfehlen, dass er sich erstmal eine Zukunftsvision überlegen musste und dann von der Zukunft her seine Entscheidung getroffen hat und das Board natürlich von der Vergangenheit her gedacht hat. Und er kam jetzt quasi mit den Dingen, die nicht plausibel waren, weil er hatte ja ein Zukunftsbild, wo er hin wollte. Also es geht sehr stark auch um Kommunikation und um Storytelling, was dann so mein Lieblingsthema wäre, das du dann auch kennengelernt hast.
Ja, und es wird unterschätzt, wie wichtig das Storytelling ist, weil das Storytelling eine komplexe unternehmerische Reise so formuliert, dass die Leute das verstehen, und wenn sie verstehen, können sie dich unterstützen und können mit dir auf diese Reise gehen. Deswegen glaube ich auch fest daran, dass wenn ich eine unternehmerische Geschichte höre, die ultra kompliziert klingt, dass derjenige oder diejenige, die mir diese Idee nahebringen wollen, es selbst noch nicht durchdrungen haben. Mhm. Weil wenn du es nicht einfach formulieren kannst, hast du es einfach nicht verstanden.
Ja, absolut. Gib uns doch mal einen Überblick über das, was ihr jetzt tut. Also das ist ja schon erklärungsbedürftig. Ja, also wie sieht die Struktur aus von deiner neuen Unternehmung?
Ja, wir kaufen operative Betriebe, ne, die ein Nachfolgethema haben, lassen die soweit es geht eigenständig. Warum lassen wir sie eigenständig? Weil ich glaube, dass regionale Lebensmittelanbieter sich über Identität und Authentizität definieren. Unsere Produkte differenzieren sich nicht über den Preis. Wenn wir in eine Situation kämen, dass unsere Produkte sich über den Preis differenzieren müssten, würden wir verlieren. Mhm. Weil wir dieses Spiel nicht gewinnen können gegen Giganten, die viel größere Infrastrukturen haben und eben Commodity-Produkte, wenn man das so formulieren darf, viel, viel besser in den Markt reinbekommen. Unsere Produkte haben Liebe, Seele, stehen für etwas.
Geschichte.
Erinnern uns, mhm. Geschichte, ja. Mhm. Erinnern uns an so eine Kindheit vielleicht. Ja. Ecken an, auch geschmacklich. Ja, haben Charakter, wenn du so willst. Mhm. Und diesen Charakter, den müssen wir erhalten, weil das unsere Differenzierung ist. In den Nischen, in denen wir unterwegs sind. Wir wollen aber der größte Nischenspieler in diesem Markt werden. Ja, also ich möchte, es wäre ein hoffnungsvolles Zielbild, dass ein Großteil des regionalen Lebensmittelmarktes, der alleine vielleicht nicht so überleben kann, dass der durch den Verbund, den wir schaffen, eine Zukunft hat. Gleichzeitig müssen wir aber auch Synergieeffekte heben. Wir müssen schauen, dass wir die Kanäle, die wir im Einkauf haben, dass wir die für jedes Unternehmen, für jedes Produkt in der Gruppe nutzen. Wir müssen schauen, ob es in der Zukunft Möglichkeiten gibt, im Einkauf Synergien zu finden. Und also dort integrieren, wo sinnvoll und wo die Identität, die Integrität und die Authentizität gefährdet sind, die Eigenständigkeit lassen. Das ist so die Architektur des Unternehmens, Gabriel.
Wie sind denn die Trends im Bereich Food zu beschreiben? Also man hat den Eindruck, es wird weniger Fleisch gegessen. Immer mehr Leute ernähren sich vegetarisch oder vegan. Ist das so?
Diese Meinung herrscht vor. Das ist so. Aber sie stimmt nicht. Das ist ganz interessant. Ich habe ja vorhin erzählt über meine Erkundungsreise, um zu lernen über die Lebensmittelbranche. Und da hat mir ein sehr, sehr großer Lebensmittelproduzent, nicht aus Deutschland, aber aus Europa, der ein Familienunternehmen mit Milliarden Umsatz führt, gesagt, Josef, die Wahrheit liegt im Regal. Und wie man das anders formulieren könnte, ist, wenn du den Josef vor seiner Supermarkttour fragst, was ihm denn wichtig ist, würde Josef sagen, Mensch, also nur Bio, ausschließlich, nur gesund, ja? Herkunft ist mir wichtig. Und dann kommt Josef aus dem Supermarkt raus und hat vielleicht eine schwierige Lebensrealität, muss aufs Budget achten. Nichts davon meine ich vorwurfsvoll. Und diese Lebensrealität, in der er sich befindet, diktiert dann, was er in seinen Einkaufswagen macht. Und deswegen unterscheidet sich der Lebensmittel, der Einkaufswagen beim Rausgehen vom Supermarkt von den Ideen, die wir äußern, bevor wir in den Supermarkt gehen. Mhm. Deswegen hat dieser Unternehmer mir gesagt, er macht keine Marktforschung mehr. Weil die Leute wissen nicht, was sie, oder sie wissen schon, aber sie sagen es nicht. Mhm. Die Realität ist, der Fleischkonsum steigt, auch in Deutschland, aber er verändert sich hin zum regionalen, zum qualitativ hochwertigeren. Eine ganz, ganz große Rolle spielt der Discount dabei. Der wird ja oftmals sehr negativ erwähnt. Aber wenn der Discount die Tierhaltungsstufen ändert, dann merkst du das in der Lebensqualität der Tiere. Und sowas siehst du. Aber es geht nach oben. Die vegane Zeit, auf diesen Zug bin ich ja aufgestiegen, das hatte ich ja einleitend erwähnt, die hat eine sehr harte Zeit zurzeit, weil die Differenzierung schwer ist, es preislich schwierig ist, im Wettbewerb zu tierischer Nahrung zu stehen. Das muss man leider so hart formulieren. und weil es auch unterschiedliche Auffassungen, und da möchte ich mich jetzt nicht positionieren, um einen Shitstorm zu vermeiden, unterschiedliche Interpretationen zur Gesundheit, tierisches Protein versus Zusatzstoffen, die du in veganen Produkten brauchst, hochverarbeitete Produkte, da kann man unterschiedliche Auffassungen haben. Mhm. Ich möchte keiner Philosophie jetzt meine Unterstützung geben, aber das führt dazu, dass Fleischkonsum steigt. Leicht allerdings nur.
Und gibt's Trends, die aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland kommen, was Food und Fleisch angeht?
Was Food betrifft, definitiv. Das hast du auch immer in so Wellen. Also vor ein paar Jahren war Keto als Diät sehr, sehr beliebt. Die extreme Form vom Low Carb, also du isst nur Fleisch, führt dazu, dass der Körper sich ganz anders definiert. Du wahnsinnig viel Gewicht abnimmst. Das ist natürlich aber auch eine sehr einseitige und natürlich sehr tierische Ernährung. Das war aber definitiv ein Trend. Was du jetzt sehr, sehr stark hattest in der Vergangenheit, waren Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt aber wieder, also die Pillen, die du zum Essen schluckst, das nimmt wieder ein bisschen ab. Zurzeit sind wir in einer GLP-1-Welle. Mhm. Was ist GLP-1? Ich glaube, Volksmund nennt es die Abnehmspritze.
Ja.
Die Abnehmspritze führt dazu, dass so Proteinshakes stark am Kommen sind, und so siehst du immer bestimmte Wellenbewegungen und Trends im Markt, die sehr, sehr schnell kommen, manchmal wieder gehen. Ein Trend, den ich vergessen habe, ist Influencer-Produkte, dass Fußballer ihre eigenen Produkte in den Markt gebracht haben.
Rapper haben ihre Energy-Drinks und Pizzen.
Genau,
und
Döner, ich glaube, es gibt da alles. Ja. Döner ist tatsächlich ein Erfolgsfall. Aber ansonsten sind die Produkte schnell da, schnell weg.
Döner ist wahrscheinlich noch vor Burger, ne? Also was so Fastfood und so angeht, Fleisch.
Ja, mit Erfolgsfall meine ich einen Influencer oder ein Celebrity-Volks, also der Lukas Podolski, um das speziell zu benennen.
Genau, in Düsseldorf habe ich gesehen.
Ja, betreibt sehr, sehr erfolgreich diese Dönerketten.
Ja.
Aber ist da, glaube ich, eine Ausnahme.
Früher hatten also so Henry Maske und so McDonald's-Filialen, ne? War das nicht so in Leverkusen? Das war schon relativ schnell nach seiner aktiven Zeit. Da sprach man noch nicht von Influencern.
Nee, aber ich glaube auch, dass das was anderes ist, weil das ist ja quasi eher ein Investment gewesen, während die Influencer sagen, ich nehme jetzt ein Standardprodukt, klebe mein Gesicht drauf und verkaufe es als meins.
Ja.
Das funktioniert sehr, sehr schnell, aber es ist halt auch sehr, sehr schnell wieder weg.
Ja.
Also das sind so ein paar Trends. Wenn ich noch eine Bemerkung dazu machen darf, wir versuchen außerhalb von Trends zu leben. Also wir schauen sehr auf Vorhersehbarkeit, Planbarkeit, Cashflow, Profitabilität und bewegen uns im langweiligen regionalen, gut bürgerlichen, wenn man das so formulieren möchte, und außerhalb von Trends.
Jetzt kann man schon sagen, bist du ein durchaus sehr erfolgreicher Unternehmer. Was gibst du jungen Unternehmern oder Unternehmerinnen mit, die noch ganz am Anfang stehen, die vielleicht hier zuhören und sagen, ich würde da gerne auch noch mal so ein, zwei Takeaways heute aus der Folge mitnehmen. Was kannst du teilen?
Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass du deinen eigenen Weg finden und gehen musst. Ich mentore sehr gerne, aber ich bin da sehr, sehr selektiv, weil Mentoring aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes reziprokes Commitment ist. Der Menti vertraut mir und schenkt mir seine Zeit, und ich mache das auch. Und es geht nicht on und off sporadisch. Das braucht Verbindlichkeit. Und deswegen muss man mit diesen Commitments sehr, sehr vorsichtig umgehen. Aber ich mache das gerne. Was ich immer wieder sehe, ist dieser Wunsch nach einem Fahrplan oder einem Template. Also 10 Dinge, die ich tun muss, um erfolgreicher Unternehmer zu werden.
Ja, die Abkürzung, ne?
Ja, und die gibt's nicht. Und die gibt's deswegen nicht, weil wir alle unterschiedlich geprägt sind als Menschen. Also meine Art und Weise, Dinge zu tun, die ist wahrscheinlich ganz anders, Gabriel, als deine Art, Dinge zu tun. Aber wir können gleich erfolgreich sein. Aber wenn ich versuche, Gabriel zu imitieren, dann werde ich scheitern, weil ich nicht dein Leben gelebt habe und du nicht meines. Und deswegen ist diese Bitte, die ich ausspreche an junge Gründerinnen und junge Gründer, findet euren Weg, für mich so essentiell. Das ist der Nummer 1 Wunsch. Das zweite ist, schaut, dass ihr wegbleibt von kurzfristigen Trends. Geht gerne dorthin, wo es konträr ist.
Aber woher weiß man, ob es ein kurzfristiger Trend ist?
da, glaube ich, kann man mittlerweile das gut erkennen, wenn du in so eine Hypewelle reinläufst. Das glaube ich, das kann man schon sagen, dass wenn du sagst, ich habe einem Zeitgeist entsprechendes Unternehmen und ich bin die Nummer 847, die in diesen Markt geht, und ich mache jetzt auch AI-Übersetzung.
Eine KI-Weiterbildung, ja. Genau.
Oder ich mache New Work früher mal. Oder ich mache ein veganes Produkt, so wie ich investiert habe.
Matcha-Laden.
Ja, irgendwas. Ja. Das ist on vogue, Welle. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dort erfolgreicher wirst, ist gering. Und wenn du erfolgreich bist, dann musst du dir deinen Erfolg mit vielen Marktteilnehmern teilen. Mhm. Wenn du deine Bob-CEO-Disney-Story nimmst, dann ist der Erfolg dort, wo es weh tut, wo keiner ist, wo es einsam ist, wo es konträr ist. Und das ist in dieser konsensualen Social-Media-Gesellschaft, in der wir sind, so viel schwerer als in der Zeit, in der ich groß geworden bin. Weil wir nicht so sozialisiert wurden, Gabriel, dass wir die ganze Zeit nach externer Bestätigung haschen und nicht diese falschen Erfolgsbilder hatten. Heißt Körper, die es nicht gibt, Beziehungen, die es nicht gibt, Lebensläufe, die es nicht gibt. Die wurden uns nicht jeden Tag 20 Mal um die Ohren geschlagen. Mhm. Deswegen konnten wir viel besser uns selbst entwickeln. Aber das ist, ich schweife ab, das ist mein Nummer eins Ratschlag, ist, finde deinen eigenen Weg und geh dorthin, wo wenige sind. Weil selbst wenn du dann nicht der Beste oder die Beste bist und du gewinnst ein bisschen, dann nimmst du halt viel mehr ökonomischen und unternehmerischen Wert mit, als wenn du dich tummelst in einem Haifischbecken mit 500 anderen.
Mhm. Was tust du, um Klarheit zu bekommen für deinen weiteren Weg?
Ich gehe jeden Sonntag ausnahmslos in die Berge. Das ist meine Meditation. Ich arbeite immer 6 Tage die Woche und auch sonntags, wenn ich dann vom Berg komme noch, weil ich es liebe, weil ich glaube, dass es keine Abkürzung gibt. Aber ich brauche, trotzdem muss ich einen klaren Kopf behalten. Und das erreiche ich durch das Wandern. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich mache da sehr lange und große Touren in einer großen Regelmäßigkeit. Der Stoizismus hilft mir sehr. Habe Regeln, weiß, dass ich externe Sachen nicht beeinflussen kann. Kann also nur meine eigenen Aktionen und Handlungen beeinflussen. Das ist ein zweiter Weg, der mir für die Klarheit sehr hilft. Und das dritte ist meine Mitgesellschafter, meine unternehmerischen Freunde, mein Board, meine eigenen Mentoren, wo ich weiß, dass ich immer ehrliches Feedback bekomme. Und das sind so 3 Beispiele, die mir dabei sehr helfen, Gabriel.
Dann haben wir am besten auch noch alles in die Shownotes, denn man kann dir auch auf LinkedIn folgen. Podcast, hatte ich ganz am Anfang schon angesprochen, ist gestartet. Also da gibt's auf jeden Fall auch noch einiges an Storytelling. Vielleicht gucken wir zum Schluss auch noch mal in die Zukunft. Was hast du denn vor? Was habt ihr vor?
Wir wollen einen relevanten Spieler in diesem sehr, sehr harten Markt bauen. Also der nachhaltig wirklich überleben wird und vielleicht auch die Branche ändert. Also wir gehen nicht auf Kurzfristigkeit. Also wenn man sich meine Vita anschaut, das Unternehmen relativ schnell ein neues Zuhause gefunden haben, könnte man skeptisch anbringen, dass ich attraktive Angebote eher angenommen habe, als sie skeptisch beäugt. Wir wollen hier wirklich einen Spieler bauen, der langfristig diesen Markt mitgestalten wird und der auch ein Hafen und ein Zuhause ist für diese unglaubliche Diversität, die wir in unserem Land haben an Lebensmittelprodukten, weil das so viel mehr über uns aussagt. Was wir haben nicht so, wir sind als Land wesentlich mehr Italien, als wir Frankreich sind, was quasi die unterschiedlichen Kulturherde betrifft. Wir haben nicht nur Paris. Wir haben Sizilien, wir haben Rom, wir haben Südtirol von der Essenskultur her. Und das ist alles unglaublich erhaltens- und schützenswert. Und dort wollen wir eine maßgebliche Rolle spielen und ein langfristig erfolgreiches Unternehmen bauen.
Und wer weiß, ob es das Letzte ist, was du so baust. Wir werden es verfolgen.
Ja, jetzt bin ich erstmal auf meinen Wurstverkauf fokussiert.
Sehr schön, Josef. Schön, dass du da warst. Und dann würde ich vorschlagen, treffen wir uns irgendwann auch nochmal im echten Leben auf eine Wurst.
Gerne.
Welche isst du denn am liebsten?
Das ist tatsächlich stimmungsabhängig, aber ich mag am liebsten Bratwürste sind es bei mir, und ich mag am liebsten unsere Bratwürste mit Käse und Chili. Das ist nicht die gesündeste Wahl, die wir haben und nicht die kalorienärmste, aber es ist ein Himmel, wenn du dort reinbeißt.
Da hat er uns schon mal Appetit gemacht. Sehr schön, Josef. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin, bleib gesund und bis bald.
Klasse, ich danke dir, Gabriel. Mach's gut, ciao.
Ciao.